Diese Episode wird euch präsentiert von CycleLite,
dem leichtesten Bikepacking-Taschen-Setup am Markt oder so.
Das kannst du fix in die Outtakes nehmen.
Nein.
Aber die Euphorie war schon ziemlich gut. Vielleicht noch ein bisschen mehr Fröhlichkeit und...
Und den richtigen Wortlaut ist das...
Das leichteste Bikepacking-Taschenset am Markt.
Okay, das ist schon ein Ungetüm. Geht los. Geht los. Bin bereit.
Diese Episode wird euch präsentiert von CycleLite.
Das leichteste Bikepacking-Taschenset am Markt. Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Ultracycling-Podcast zum Transcontinental Race.
Mit Florian Kraschitzer
und Christoph Strasser. Wir wissen jetzt nicht, wie das Endergebnis sein wird, aber falls ihr ein bisschen lustiges Vorgeplänkel hört, dann hat der Lukas unsere Versprecher drinnen gelassen. Falls ihr ein sauberes Intro hört, dann wurde es geschnitten.
Genau, weil wir sind Profis und wir machen keine Fehler bei solchen Sachen. Das haben wir immer komplett on point. Ja, wir reden weiter über das Transcontinental Race. Wir haben geendet am Checkpoint am Tourmalet. Und bevor wir weitergehen,
haben wir noch zwei Dinge. Und zwar möchten wir uns wiederum bedanken für den Support auf Steady beim Philipp, beim Axi und bei der Katharina.
Vielen Dank für euren Support.
Für unsere Unsupported-Episoden. Und dann haben wir noch etwas für euch.
Feedback der Woche.
Und zwar hat uns die Eva geschrieben, dass sie total begeistert ist, dass wir als Podcast es geschafft haben, ihre zwei Leidenschaften, und zwar das Radfahren und die Urologie, zu vereinen. Leider muss ich widersprechen, das Fachgebiet, das mich da betroffen hat, das war die Proktologie bzw. die Chirurgie. Aber wir freuen uns trotzdem, dass du dich angesprochen gefühlt hast.
Ja, Urologie und Proktologie, das ist zumindest von der Körperregion sehr nah beieinander.
Aber wir freuen uns natürlich sehr, es war ein sehr liebes E-Mail von der Eva und danke dafür. Ja, wir nehmen heute zur Abwechslung wieder mal im Studio auf. Ihr werdet es dann auf Instagram erkennen, weil es wird dann wieder aber Fotos geben von uns mit Kopfhörern, die nicht gestellt sind, sondern wir sind heute tatsächlich im Studio und nehmen die heutige Episode im Studio auf.
Und wir haben ein kleines Geschenk gekriegt vom Lukas. Danke Lukas, wir haben eine Silent Maus bekommen, weil wir haben, wenn wir zu Hause aufnehmen, immer wieder mal das Thema, dass man halt nebenbei schnell auf Follow My Challenge irgendwas nachschaut oder irgendwelche Notizen am Computer hervorholt, dann hört man das Mausklicken und das nervt sogar mich selber. Und Lukas hat gesagt, wenn man das Transcontinental brav fahren und wieder mal daheim aufnehmen, kriegen wir von ihm eine Silent Maus. Und ich werde das jetzt nicht hören, weil wenn wir heute was nachschauen müssen, ist es bereits geräuschlos.
Ja, und nachdem wir heute im Studio sind, haben wir aber nicht 100 Tabs offen, sondern es wird halt
ein Notizbuch.
Es ist heute mein Notizbuch und es ist wahrscheinlich nicht so wasserdicht recherchiert, wie wenn ich daheim mit 100 offenen Tabs sitze, aber es wird trotzdem funktionieren, sage ich jetzt einmal.
Aber wir starten jetzt gleich mit einer Audioaufnahme von dir. Die war nach Checkpoint 2.
Die war nach dem Tourmalet und die gibt dann einen Ausblick auf, wahrscheinlich auch bereitet uns ganz gut vor, was uns in der heutigen Episode erwartet.
Was steht jetzt am Menü? Wahrscheinlich die nächsten zwei Tage so durchs französische Hinterland Richtung Avignon. Ich denke, das werden jetzt zwei richtig zache Tage. Und dann wird's ab Gap wird's dann wieder spannend, weil dann kommt die lange Band Road. Aber sonst
ja, hört mittendrin auf, aber mein Herz, ich bin total begeistert und das, was jetzt auf uns zukommt, das war auch das Stückel, wo die Planung relativ einfach war, also bis zu dieser Bandroad. Aber vor dem ich fürs Radfahren selbst ziemlich viel Respekt gehabt habe.
Ich finde, da war die Planung im Vorfeld eine für mich von den schwierigsten Passagen, weil es halt relativ viele Optionen gegeben hat. Gerade so durch die Städte durch bei Carcassonne und Montpellier fährt man durch die Stadt, fährt man außen herum, fährt man östlich von der Stadt direkt an der Küste oder ein bisschen hinten in den Hügeln. Und vor allem dann dieses Massiv oder diese Ebene, wo in der Mitte drin der Mont Ventoux steht und du kannst entweder östlich oder westlich davon vorbeifahren und da gibt's auch so viele Varianten und alle waren wahrscheinlich sehr ähnlich, aber nicht gleich und da habe ich schon ziemlich viel verglichen, was dann die bessere Option ist. Aber im Detail kommen wir später noch dazu.
Genau, das habe ich nicht so gemacht. Aber habe dann auch jetzt im Nachhinein betrachtet da keine großen Fehler gemacht. Also ich glaube, die alle Varianten waren sehr, sehr ähnlich. Ich habe einfach, ich bin da schon einmal, also ich war einmal Urlaub dort und ich bin einmal, wie ich mit dem Rad von Graz nach Barcelona gefahren bin, auch durch diese Gegend gefahren und beide Male war es extrem heiß, so eine richtige Hitzewelle und ich vertrag die Hitze ganz schlecht, ich leide extrem unter der Hitze und wie ich da Bikepacking war und durch die Gegend gefahren bin, also dann bin ich auch über Briançon große Teile der Strecke sehr ähnlich bis nach Barcelona gefahren. Da habe ich Durchfall bekommen, da habe ich einen Tag einen Hitzeschlag gehabt und habe einen Nachmittag im Hotelzimmer verbringen müssen. Und deshalb habe ich vor dieser Passage einfach extrem viel Respekt gehabt.
Ich bin jetzt gleich so frech und nehme dein Stichwort Durchfall als Überleitung zu dem, was ich da quasi jetzt vorbereitet habe. Ich bin ja um die Mittagszeit am Checkpoint 2 gewesen, das heißt, ich habe dann am Nachmittag noch das französische Hinterland so in Angriff genommen und ich habe da irgendwie drei Projekte am Laufen gehabt an dem Tag und zwar das erste Projekt war Warnweste besorgen. Ich habe ja irgendwo auf dem Parcours meine Warnweste verloren, weil ich sie nämlich einfach nur schlampig unter das Trikot eingeschoben habe. Und jetzt will ich mir einen Ersatz suchen, ne? Weil du darfst ja nicht in der Nacht ohne Warnweste fahren und du willst das auch nicht, weil es einfach gefährlich ist. Du wirst viel besser gesehen. Und das Projekt war schon gar nicht so einfach, weil auf Englisch bin ich nicht weit gekommen, wenn ich sage, ich brauche eine High Visibility West oder Security West oder so. Das hat halt niemand verstanden oder verstehen wollen. Und auf Französisch das zu umschreiben und selbst mit der Google-Übersetzung, mit der App oder so, das hat nicht so gut funktioniert und ich war in einem Radlgeschäft, keine Chance, auf einer Tankstelle, keine Chance und dann bei der zweiten oder dritten Autowerkstatt, beziehungsweise beim Autoverleih war das dann, wo du Mietautos abholen kannst, da habe ich dann eine Warnweste auftreiben können und die war super, XXX Large, hat glaube ich einen halben Kilo gehabt, war extrem ungemütlicher, dicker, steifer Stoff, aber ich habe jetzt sonst Country gefunden und dann habe ich ab sofort diese Warnwesten in der Nacht anzogen und habe sie mit den Seigleitersatz Klettverschlüssen, die ich mitgehabt habe, vorne ein bisschen eingewickelt und enger gemacht, damit sie halt nicht so wie ein Bremsfallschirm so ganz schlecht sitzt. Dann war das zweite Projekt für den Nachmittag einkaufen. Es war halt wiederum ein bisschen schwierig, vor allem in der Gegend, wo's kaum größere Ortschaften gibt und irgendwann habe ich dann einfach ein bisschen die Nerven verloren und habe gesagt, okay, ich gehe jetzt zu diesem Intermarché, also sowas wie Interspar, ganz was Großes, hat mehr Zeit in Anspruch genommen, aber das war die einzige Möglichkeit, dass ich irgendwie einen gescheiten Proviant kaufen kann, weil dann die Nacht bevorsteht und da braucht man natürlich etwas mehr. Und jetzt da zu deinem Schlagwort, WC-Pause. Das hat nämlich auch schon bei mir angefangen und ich habe mir gedacht, passt, jetzt ist einmal Zeit. Es ist nämlich immer lustig, am Anfang, ich glaube, wir können über das Thema eh auch ganz offen reden, eine meiner größten Ängste war immer, man wird bei Unsupported-Rennen wahrscheinlich Probleme kriegen mit der Verdauung, Durchfall oder irgendwie, man isst so viel Blödsinn. Erstaunlicherweise geht es nach ein paar Tagen ziemlich gut und dann gehe meistens, am ersten Tag muss ich noch nicht aufs Klo gehen, groß, am zweiten geht's los und ab dem dritten, vierten Tag ist es dann eigentlich zweimal, also idealerweise einmal bei der Schlafpause und das zweite Mal irgendwo untertags. Und da habe ich dann jetzt schon irgendwie längere Zeit geschaut, wo ist jetzt eine Tankstelle, wo gibt's ein öffentliches Klo und wann wird das erste Feuchttuch zum Einsatz kommen, weil ich habe immer Feuchttücher mit für solche Sachen. Wie machst du das?
Ich habe auch immer Feuchttücher mit. Ich habe es jetzt bei dem Rennen geschafft, bin ganz gut mit einmal am Tag. Also wirklich ab dem zweiten oder dritten Tag einmal am Tag aufs Klo. Und das war meistens bei der Schlafpause. Also ich habe unterwegs während den ganzen Rennen über zweimal an einer Tankstelle und zweimal an öffentlichen Toiletten. Und einmal, das sollte auch in der heutigen Episode vorkommen, das war nach dem Mowantu.
Und deine Feuchttücheranzahl nimmst du ein ganzes, weil ich überlege mir das schon, nehme ich 10 Stück mit, 12, 13, weil ich will nicht zu viel mitnehmen, sinnloserweise, aber natürlich auch nicht zu wenig, weil, ich weiß nicht, in Südosteuropa, ob man das nachkaufen kann, bin ich mir nicht sicher.
Ich habe zwei Packungen von so einer ganz kleinen Reisegröße mit. Das heißt, ich habe 20 Stück mit am Start und komme da locker aus und habe auch noch nie Probleme, hätte auch keine Probleme gehabt, das nachzukaufen. Gibt's eigentlich überall.
Ich habe, glaube ich, von einer 15er Packung 4 Stück weg dann vor dem Start. Ich habe genau 11 einpackt und genau. Ich glaube, am Ende habe ich müssen eins in der Mitte durchreißen, weil eins zu wenig war, sonst habe ich es ziemlich gut erwischt gehabt.
Nein, dann nehme ich lieber immer ein bisschen mehr mit als zu wenig.
Wie ist es dir dann in dieser Region gegangen? Wir kommen ja Richtung Carcassonne und das sind dann größere Städte mit viel Verkehr und Ballungsgebiete mit einfach dichter Infrastruktur und da habe ich natürlich vorher schon gewusst, es wird wahrscheinlich nervig werden, da durchzufahren.
Ja, also ich war ja um 5 in der Früh am Checkpoint und bin dann, nachdem ich da aus den Pyrenäen heraus war, auf so einer riesigen Zubringerstraße, auf einer Transitroute nach Toulouse, was eine Riesenstadt ist, gelandet und das im vollen Frühverkehr. Das war richtig stressig, richtig anstrengend und bei mir hat es da auch noch am Vormittag bis zum Mittag auch geregnet. Der Regen war kein Problem, aber der Verkehr war echt brutal und ich bin dann erst so nach der Mittagszeit, als man dann nicht mehr Richtung Toulouse gefahren ist, sondern dann Richtung Westen abgebogen ist, dann ist es besser geworden vom Verkehr und dann ist es auch so ins Laufen gekommen. Bis dahin war es schon anstrengend mental vor allem.
Meinst du nach Osten abgebogen?
Richtig, nach Osten, ja. Wir sind ja die ganze Zeit nach Osten gefahren, ja.
Na, ich habe meine Ost-West-Schwäche, deswegen muss ich jetzt nachfragen.
Ja, nein, das war ganz, ab dann war es eigentlich ganz cool, dann war ich nur mehr auf so Nebenstraßen unterwegs, es waren ganz wenige Höhenmeter und bin da so richtig ins Fahren gekommen und war richtig schnell unterwegs gefühlt, also ich bin da wirklich gut vorwärts gekommen, hab da ordentlich Kilometer gemacht.
Ja, bei mir war es in der Region ein bisschen durchwachsen und ich habe da mit meiner selbst auferlegten Erwartungshaltung ein bisschen zu kämpfen gehabt und da möchte ich dazu kurz was vorspielen.
Jetzt nochmal zu den Erwartungshaltungen. Kann man natürlich voll im Spurt viel machen, wenn man ganz genau weiß, wo es kommt. Beim Ram kann ich zum Beispiel sagen, das und das in dieser Zeit, wo möchte ich an dem Tag um 12 Uhr Mittag sein. Bei dem Rennen weiß ich gar nicht, was ich erwarte. Und deswegen ist natürlich die Planung von den 1000 Kilometer ein bisschen eine Lotterie. Und ich finde mir jetzt auch damit ab, gell, dass das heute, also ich habe jetzt da noch nicht einmal 300, was ja überhaupt nicht viel ist, Kilometer. Aber ja, 305 habe ich jetzt und das ist 19.20 Uhr. Das heißt, 120 Kilometer gehen hoffentlich noch, dann tun wir 425. Das ist dann eh okay. Aber 470 kommen halt ausgerechnet, brauche ich eben doch, dass ich die Fähre abwische. Wird wahrscheinlich nicht gehen, wird wahrscheinlich auch kein Unterschaffen, wenn wir jetzt dann in die Alpen fahren, 50 Kilometer Schotterpfad fahren müssen. Die Durchschnittsgeschwindigkeit nicht erhöhen. Genau, das heißt, akzeptieren, wie es ist, das Beste draus machen, sich nicht anscheißen und wenn, dann immer ein Feuchttuch dabei haben.
Jetzt sind wir wieder bei dem Thema gewesen, mit dem Feuchttuch, aber ja, ich glaube, wir haben da ganz andere Herangehensweisen. Das macht es ja auch recht spannend, wenn wir miteinander reden. Für mich war halt immer das Thema Fähre erwischen, schnell sein, vorne dabei sein, immer wichtig. Und da hat man natürlich so irgendwie Kilometer pro Tag im Kopf und den Rennverlauf und schaut natürlich auch, wie der Fortschritt der anderen Teilnehmer ist. Und ich habe jetzt wahrscheinlich jeden Tag einmal eine Phase gehabt, wo ich extrem unzufrieden war und dann wieder eine Phase, wo ich mir gedacht habe, hey, es geht super und alles ist bestens und es passt und das ist halt gerade das Ding, was mir nicht so gut gegangen ist. Und ich glaube, die Dinge, die einen wirklich frustrieren, und vielleicht kann man sich da ein bisschen was mitnehmen für sich selber, sind immer die eigenen Erwartungshaltungen. Das ist immer das, was einen dann frustriert. Meistens nicht das, was tatsächlich passiert, sondern wie man es gern gehabt hätte, dass es idealerweise passieren sollte.
Ja, verstehe. Also ich habe das Fernthema war bei mir vorm Start überhaupt keins. Ich habe gedacht, ich fahre einfach drauf los und ich werde dann rechtzeitig sehen, welche Fähre sie ausgeht und welche nicht. Aber ich habe dann genau das, was du jetzt beschreibst, das habe ich dann viel später in Italien gehabt. Da habe ich auch lang gehadert mit einer Fähre, die ich verpasst habe, die ich gerne erwischt hätte.
Ja, und irgendwie halt an dem Tag, wo man aus den Pyrenäen rausgekommen ist, also wenn man jetzt halt den Parcours noch mitzählt zu den Tageskilometern, da ist jetzt schon wirklich wenig weitergegangen, weil das war halt einfach eine schwierige Strecke mit viel Höhenmetern und da bist du natürlich langsamer und machst am Ende des Tages weniger Distanz. Und das ist beim Planen oft gar nicht so richtig einfach zum Berücksichtigen, weil 1000 Höhenmeter sind nicht immer gleich, die können unrhythmisch, steil und wirklich langsam sein oder sie können halt relativ geschmeidig und schnell zum Fahren sein.
Ja, das ist immer schwierig, deswegen halte ich mich mit solchen so weit vorausplanen, deswegen mache ich das nicht, sondern ich schaue das immer, dass ich es so nimm, wie es kommt. Aber wir haben natürlich beide komplett andere Ziele auch in so einem Rennen, das muss man auch dazu sagen.
Ja, und was sie da wirklich langsam macht, sind die ganzen Städte. Rote Ampeln, Verkehr, genau schauen beim Navigieren. Da fährst du da einfach einen extrem niedrigen Schnitt durch. Und wenn du jetzt ein paar Großstädte quasi in Serie hast, dann ist klar, dass der Schnitt nach unten geht.
Ja, also für mich war da ganz prägnant Carcassonne. Das war so für mich also eine richtige Schlüsselstelle, weil es war so die erste Band Road, auf die richtig aufzupassen war. Also die eine Band Road direkt nach dem Startparcours, die war einfach recht klar und einfach zum Umfahren. Da war kein großes Thema, aber da in Carcassonne, da war einfach mittendrin, ich glaube, wenn es überhaupt 4-5 Kilometer waren, nicht einmal, so einfach die logische Hauptverkehrsader durch Carcassonne, den man fahren würde, und an der muss man rundherum, und da war ich dann schon wirklich sehr nervös, habe immer das Handy offen gehabt, habe immer die Band Road auf Google eingezeichnet, eingeblendet lassen und dann wirklich genau geschaut, dass ich wohl dran vorbei und auch, dass ich nicht wieder zu früh drauf. Und wenn man aber dann die Straßen gesehen hat, dann war es eigentlich relativ klar, also selbst wenn das meine Route gewesen wäre ich nicht auf die Straßen draufgefahren, weil das war irgendwie so komplett aus dem Nichts. Da war Kreisverkehr und dann ist plötzlich eine vierspurige Autobahn und dann am Ende ist wieder ein Kreisverkehr und das ist wieder eine komplett normale Straßen. Also das ist ein komplett wildes Teil, aber da war ich recht nervös und da habe ich sehr genau geschaut.
Das wäre aber trotzdem so gewesen, dass du es beim Planen auf Google Maps oder so wahrscheinlich nicht gesehen hättest und deswegen genau. War es eben verboten. Das war so ein kleines Stück quasi, der letzte Teil von der Stadtausfahrt aus Carcassonne.
Genau.
Hast du denn auch dort in der Region irgendwo Schlafpause gemacht?
Nein, also ich bin ja doch jetzt inzwischen schon 20 Stunden hinter dir. Ich bin viel weiter gefahren, weil ich bin ja um 5 in der Früh am Checkpoint gestartet und ich bin dann bis Montpellier gekommen. auf meiner Tagesetappe und habe in Montpellier geschlafen.
Ja, meine Schlafpause war irgendwo zwischen Carcassonne und Montpellier in dem Gebiet. Da hat's am Abend, wie ich dann Zimmer gesucht habe, in der Booking-App nicht mehr so viele Auswahlmöglichkeiten gegeben. Und da habe ich etwas gefunden, das war eigentlich eh super, aber es war nicht ganz auf der Strecke. Ich bin mir so von dieser Bundesstraße war unterwegs, so 4 Kilometer abbiegen nach Süden. Dann bist du dann mal 10 Minuten unterwegs zum Quartier und nach der Pause wieder 4 Kilometer quasi retour fahren. War jetzt nicht dramatisch, aber hätte ich mir besser gewünscht, sagen wir so. Aber das Quartier, das war so lustig. Das war eine total wunderschöne Altstadt. Keine große, die man jetzt kennt. Ich habe jetzt auch in Ortsnamen nicht mehr rausgesucht. Aber leichte Anhöhe, oben wirklich so Stadtmauer, innen ein historisches Altstadtzentrum, wunderschön, so kreisförmig. Und da bin ich irgendwo, wo tagsüber wahrscheinlich Fußgängerzone ist oder ganz enge, schmale Gassen, bin ich dort mit dem Radl hingefahren und dann bin ich in so ein uraltes Haus mit meterdicken Steinwänden. Dort habe ich quasi einen Schlüsselcode gekriegt, hat man den Schlüssel rausgenommen und dann ist die Tür nicht zum Aufsperren gegangen. Das war halt ausgehört wie von einer Ritterburg, so ein wirklich echt dickes, fettes Holztor. Und das hat 3 Schlösser gehabt, ganz oben, in der Mitte und ganz am Boden. Und du hast alle 3 Schlösser gleichzeitig oder nach der Reihe aufsperren mit 3 verschiedenen Schlüsseln. Und da hat irgendwas geklemmt und es war kurz nach Mitternacht und dann, oder kurz vor Mitternacht, und dann ist aber die Vermieterin, die Besitzerin, nach einem kurzen Anruf, sie hat abgehoben, sie war 3 Minuten später da und hat mir dann die Tür aufgesperrt. Das war echt witzig und auch das Gebäude innen, wirklich, du hast glaubt, du bist irgendwie 700 Jahre zu spät oder so. es sind uralte Gemälde an der Wand gehängt, ganz, ganz uralte Seiten aus Büchern, aus einem ganz alten Druckverfahren, und oben im Dachgeschoss, wo die Wohnung war, da waren so ganz dicke, fette, alte Holz Dachträger und die Fenster waren ganz klein, so wie ein Computerbildschirm maximal. Dafür war die Wände 1 Meter dick, also das Fenster war eher wie so ein Schacht. Es war extrem eine coole Unterkunft. Da habe ich gedacht, da hätte ich gern mehr Zeit gehabt als 3 Stunden. Werbung. Flo und ich haben sie in den letzten Monaten und Jahren immer mehr in den Unsupported Radsport verliebt. Das heißt, wir dürfen keine Unterstützung bekommen, außer auf Steady. Da freuen wir uns natürlich über Support.
Das war wirklich eine sehr gute Überleitung zu unserer schamlosen Eigenwerbung. Ja, also wir freuen uns über jeden Download, über jeden Stream, über jeden Kommentar. Aber ihr könnt uns natürlich auch, wenn ihr das wollt, finanziell unterstützen. Und das geht über Steady.
Auf steady.page/sitzfleisch gibt es 3 Pakete mit verschiedenen Angeboten, weil wir natürlich auch Mehrwert liefern wollen. Da gibt es zum Beispiel Pakete mit persönlichen Grußworten, mit T-Shirts, mit der Teilnahme an einer exklusiven Frage- und Antwort-Episode. Und natürlich könnt ihr unseren Podcast dann auch werbefrei hören.
Und wer sich jetzt denkt, ich höre über Apple Podcasts und ich möchte jetzt nicht eine weitere Plattform dazu nehmen, man kann uns auch über Apple Podcasts werbefrei abonnieren. Da ein bisschen teurer, weil da haben wir keinen Einfluss auf die Preise.
Wir bedanken uns auf jeden Fall bei allen, die das Angebot nutzen und die uns Support zukommen lassen.
Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Werbung Ende. Ja, also ich habe im Montpellier geschlafen. Die Anfahrt dahin war so richtig mühsam. Also vielleicht können wir jetzt da über die Streckenplanung sprechen. Du hast gesagt, es gibt die Variante, man fährt direkt an der Küste entlang. Davon bin ich sofort abgekommen, weil ich es eben gekannt habe von meinem Bikepacking-Trip und gewusst habe, da fährt man der Strandpromenade entlang, da sind Hotels, da ist viel Verkehr, da sind Lunaparks, da war für mich klar, das werde ich nicht machen. Dann ist da so eine komische Lagune, an der wollte ich auch nicht entlang fahren, weil da die Situation ähnlich war. Und deshalb war es für mich recht klar, dass ich da weiter im Landesinneren bleibe und die Variante will. Dafür bin ich dann eben in Montpellier gelandet. Da ist auch mit so einer Ringautobahn, da waren Teile davon gesperrt. Parallel dazu hat es einen Radlweg gegeben. Das war relativ kompliziert und mein Quartier war direkt in Montpellier. Und ich war so um 1:30 Uhr in der Frühjahrs dort. Aber die Stadt war voller Leben. Also da waren ganz, ganz viel wirklich junge Leute unterwegs. Also mein Verdacht war, dass irgendwie so ein Matura-Ball oder so irgendwas gewesen sein muss, weil es waren ganz, ganz viel betrunkene, sehr, sehr junge Menschen unterwegs. Es war gute Stimmung, aber da bin ich halt dann durchgefahren, schon recht müde und habe mir dann da irgendwie durch die Innenstadt durchgeschlängelt und gequält auf Kopfsteinpflaster. Dann fahren dort Straßenbahnen, aber mit einer extrem weiten Spurbreite, also viel, viel breiter, wie ich das kenne. Es waren fast Züge. Und dann bin ich da entlang gefahren und dann war ich endlich im Hotelzimmer. Also ich habe um 1.21 Uhr eingecheckt und bin um 5.23 Uhr weitergefahren, war 4 Stunden und 2 Minuten in dem Hotelzimmer. Bin von meiner letzten Schlafpause bis dorthin 409 Kilometer gefahren in 19 Stunden, habe aber 23 Stunden verstrichene Zeit gehabt, also 4 Stunden Stehzeit gehabt, was recht viel ist, nicht sehr effizient war, aber kann es jetzt auch im Nachhinein gar nicht genau nachvollziehen, wo genau die Probleme gelegen sind, warum ich da wirklich 4 Stunden Stehzeit gehabt habe. Also es waren natürlich die Stadtdurchfahrten. Es waren auch am Anfang meine Füße ein bisschen angeschwollen, weil es doch recht lang nass und feucht war. Da bin ich ein paar Mal also ohne Socken gefahren, dann ein paar Mal mit ohne Schuhe, einfach nur auf den Pedalen, damit die Füße trocken. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass das allein die 4 Stunden waren. Also irgendwo habe ich die verloren, aber ich kann es nicht nachvollziehen, wo genau. Ja, und wie ich weitergefahren bin und wie ich aus Montpellier draußen war, ist mir aufgefallen, dass mir ein kleines Missgeschick passiert ist.
Dann habe ich noch die Stadt Montpellier so um 2,30 Euro Ortstaxi geprellt, weil das Hotel wollte oder konnte es mir nicht auf die Kreditkarte chargen. Und ich habe nur einen 100er gehabt. Und ich habe gedacht, ich hebe jetzt einen 10er ab und lege denen einen 10er auf die Pudel für 2,30 Ortstaxe. Und ja, dann habe ich es einfach geprellt.
In dem Einspieler klingt das jetzt vorsätzlich, aber es war natürlich ein reines Versehen.
Hey, aber wenn uns jetzt jemand zuhört, bitte, der in der Tourismusbranche arbeitet, ich würde mich wirklich freuen über Aufklärung, weil ich habe das auch bisher noch nie verstanden. Du zahlst irgendwas im Vorhinein, buchst es online oder auch wenn du per E-Mail mit denen in Kontakt bist und du kriegst eine Rechnung, machst eine Vorzahlung, wie auch immer. Warum muss man diese komische Taxe immer in bar am Tag des Ein- oder Auscheckens tun? Warum kann ich das nicht einfach gleich mit überweisen? Das ist so schwer zu verstehen. Warum ist das so?
Ja, und es ist jetzt kein Frankreich-Problem, es ist auch ein Österreich-, Deutschland-, Italien-Problem. Also überall, wo es Ortstaxen zu zahlen gibt, sind die meistens im Bar zu zahlen.
Ja, ganz eigenartig. Also wir haben es noch nicht durchschaut. Vielleicht gibt es jemanden, der das erklären kann, würde uns irrsinnig interessieren. Weil dann würde das nämlich auch nicht passieren, wenn man es einfach gleich vorher mitzahlt.
Ganz genau.
Also hast du es da 2,30 Euro erspart, sozusagen.
So kann man sagen, ja.
Hast du da ein schlechtes Karma gehabt, dass du da noch einen Defekt hast oder
Bauchweh? Also ich habe Bauchweh. Ich habe kein schlechtes Karma gehabt.
Ja, das hat bei mir in der sehr, sehr rustikalen Unterkunft, ich weiß gar nicht mehr, entweder hat da niemand Ortstaxi haben wollen oder es ist doch im Vorfeld gezahlt und auf jeden Fall habe ich, glaube ich, niemanden geprellt oder es ist niemandem aufgefallen und mir selbst auch nicht. Der Tag, wo ich dann unterwegs war, also mittlerweile kann man sagen, ist zwischen uns circa ein Tag Unterschied, war bei mir sehr windig, sehr heiß und irgendwie stressig, gerade wegen Verkehr auf großen Straßen. Aber wir haben jetzt da dann unterschiedliche Routen eingeschlagen. Ich bin bei Avignon schon ein Stück vorher so nach Norden gefahren und du bist noch weiter nach Osten gefahren. Und wir kommen jetzt zu dem Gebiet, wo wir sozusagen in der Mitte den Mont Ventoux haben. Aus der Ferne sieht man den schon, das ist echt spannend. Du hast mir schon gesagt, das wird schön sein, das Panorama. Und ich habe es dann echt gesehen, es ist eigentlich sehr, sehr flach überall. Oder nur so leichtes Auf und Ab, welliges Terrain. und dann siehst du irgendwo am Horizont einfach diesen mega großen Berg mit der Steinwüste ganz oben.
Ja, und je nach Wetterlage, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir war, einfach schon so extrem früh, also 120, 150 Kilometer, bevor man dort ist, sieht man den schon. Also das ist wirklich ein absolutes Highlight. Also auch, falls jemand überlegt, Urlaub in Frankreich zu machen, ich kann diese Gegend nur empfehlen. Es gibt da in der Nähe diese Klamm, auch der Pont du Gard ist in der Nähe, Avignon kann man sich auch anschauen. Das ist da alles sehr, und zum Radfahren ist es traumhaft. Also es ist wirklich, wenn mich wer fragt, nach einem Tipp zum Radfahren in Frankreich, ist das immer meine Antwort. Also es ist wirklich, wirklich cool.
Jetzt hol ich dir wieder eine Aufnahme von mir. Hol ich mal kurz rein.
So, die Qualität war ja fürchterlich. Ich poste es nochmal kurz zusammen. Es ist heute richtig Dampf dahinter. Mir geht's gut, ich habe Druck am Pedal. Ich isst viel, deswegen auch viel Druck am Pedal. Es ist sehr windig und auch relativ stressig. Große Straßen, viel Verkehr. Für Montpellier, Nîmes und Avignon sind jetzt die drei großen Städte, wo ich durchfahre, aber es läuft super. Und viel mehr kann ich jetzt nicht sagen, weil es eben sehr, sehr zum Aufpassen da ist und zum Konzentrieren.
Ich bin dann in Orange. Ich weiß leider nicht, wie man es ausspricht. Man schreibt es aber gleich wie die Zitrusfrucht. Dort bin ich über die Rhône-Brücke gefahren. Das war so ein spannender Moment. Irgendwie das zu sehen, ist doch ein sehr, sehr großer Fluss. Es waren dann aber auf der Heatmap sieht man das auch, es waren weniger, die auf dieser Route unterwegs waren. Die meisten sind ähnlich gefahren wie du, also weiter im Osten und dann, glaube ich, so ein Tal nach Norden, oder? Mit weniger Anstiegen.
So meine Route war auch nicht die Hauptroute. Es hat ein bisschen südlich von meiner Route eine gegeben, wo man nicht direkt durch Avignon durchfährt. Aber ich denke, das hat sich so ganz gut aufgeteilt auf diese zwei Routen und deine Route da bis Orange rauf, das war eher der Ausreißer. Jedenfalls waren alle drei Routen am Mont Ventoux vorbei. Es ist niemand über den Mont Ventoux drüber gefahren. So schön er ist.
Da haben sicher ein paar beim Zuschauen drauf gewartet, ob es irgendjemand vielleicht versehentlich oder weil er ein großer Genießer ist, in seine Route einbaut, aber war anscheinend wirklich jeder sehr auf Effizienz bedacht.
Ich bin, nachdem ich am Mont Ventoux vorbei war, bin ich nach Sault gekommen und da habe ich schon einmal mit der Sabine da eine Woche gecampt. Das heißt, ich habe das so ein bisschen gekannt, habe mich sehr gut dran erinnern können und habe gewusst, wo ist der Supermarkt. Der Supermarkt ist an meiner Route gelegen. Der ist direkt neben dem Radlgeschäft, falls ihr da was braucht hätte. Bin zum Supermarkt, habe ganz gut eingekauft und ja, dann habe ich so von der einen auf die andere Sekunde ganz, ganz dringend und sofort aufs Klo müssen. Und ja, es hat das öffentliche Klo, war am Parkplatz und das waren 50 Höhenmeter, da habe ich zurück runter müssen, um dort aufs Klo zu gehen und dann nach dem Klo gehen, dann auch wieder zurück rauf. Das war wirklich, für das, dass ich gemeint habe, mich dort auszukennen, war das wirklich ein dummer und ärgerlicher Fehler. Also einfach nur, weil ich schon am Klo vorbeigefahren bin zum Supermarkt und dann plötzlich muss ich aufs Klo und es gibt das einzige Klo ist dann wieder zurück. Also es ist immer ärgerlich bei so einem Rennen, die gleiche Strecke zurückzufahren, weil man irgendwas vergessen hat und weil es keine in der richtigen Richtung entlang der Route keine Möglichkeit gibt.
Und je nachdem, wie man dann drauf ist, ärgert man sich mal mehr, mal weniger. Aber irgendwie ein bisschen ärgerlich ist es immer. Am besten ist halt einfach mal, man lässt es aus und schimpft einmal kurz oder schreit einmal kurz oder ärgert sich einfach mit sich selber und dann ist es wieder gut. Man soll es, glaube ich, nicht zu lange mit sich mitschleppen.
Ja, also in dem Moment hat's mich gar nicht so geärgert. Ich habe einfach mit diesem Ort und mit diesem Urlaub so viele schöne Erinnerungen verbunden, dass ich mich da einfach so ganz wohl gefühlt habe und dass es dann relativ gelassen ertragen habe, sagen wir so. Auch weil ich gewusst habe, eben vom Urlaub, was mich jetzt erwarten wird. Und das ist wirklich ein absolutes Highlight landschaftlich.
So, französische Weizklamm. Und wie in der Weizklamm kann man die eigentlich am Aufleger rausballern. Aber wenn man sie einmal versteuert und auf die Bremse tippen muss, ist der ganze Schwung weg.
Was meine ich mit französischer Weizklamm? Ich meine die Gorges de la Nesque und keine Ahnung, wie man das wirklich ausspricht. Das ist so wirklich so eine Schlucht am Fluss entlang, eine ganz enge Straße mit so Tunnels und so frei, die Straße so freigesprengt durch so eine Felslandschaft. Also es ist ein richtiges Highlight, richtig, richtig cool. Geht immer so leicht bergab, da kann man es richtig rauskrochen lassen. Und genau, das war eins der Highlights für mich entlang der Strecke.
Jetzt erklären Sie bitte noch, also nicht mir, sondern allen, die nicht aus der Gegend Graz oder Steiermark kommen, wo es die Weizklamm ist.
Ja, ich würde sagen, die österreichischen Gorges de la Nesque. Also das ist einfach so eine Straße entlang des Flusses Weiz, der da sehr eng der Straße entlang fließt, mit in so einer Schlucht leicht fallend. Das ist auch ziemlich cool zum Fahren.
Ja, und ein bisschen Respekt einflößend, weil du willst dort nicht stürzen und dann nämlich dich irgendwo im Wasser wiederfinden.
Ja, ganz ja. Genau.
Ja, ich habe die Route von mir auch als extrem schön erlebt. Man ist dann halt irgendwo so im nördlich vom Mont Ventoux unterwegs und man sieht schon so in der Ferne oder man weiß schon irgendwie so, Gap ist jetzt dann das nächste irgendwie Highlight oder so. Gap kennt man auch als Nicht-Frankreich-Kenner von der Tour de France. Das ist immer wieder mal ein ganz markanter Ort, wo halt oft Alpenetappen starten oder ins Ziel kommen oder wo sie durchfahren. Und das war eben eine Stadt, wo wir gewusst haben, wir kommen nicht direkt hin, sondern werden ein bisschen östlich davon vorbeifahren, weil in Gap beginnt eine gesperrte Straße. Und ich bin da eben nördlich von Mont Ventoux gewesen, in einer Schlucht. Das war ein Anstieg. Ich bin diese Route deswegen gefahren, weil dort der höchste Punkt auf knapp über 800 Meter war. Und auf der Route östlich des Mont Ventoux ist man auf 1200 Meter Höhe raufgekommen. Wahrscheinlich waren es gleich schnell. Ich glaube im Nachhinein, dass da keine Unterschiede waren. Aber ich habe halt gedacht, ein paar weniger Höhenmeter ist vielleicht ganz ein Vorteil. Und ja, ich habe mir dort oben auch ein paar Gedanken gemacht, habe irgendwie die schöne Landschaft genossen und ein bisschen was aufgenommen, das wir uns jetzt anhören.
Please mind the gap, sagen sie mir in der U-Bahn in London. Und ich fahre gerade auf wie nach Gap. Bin gespannt, ob sie meine Route irgendwie auswirkt, positiv oder negativ. Jedenfalls habe ich jetzt gerade geschaut, ich hucke jetzt seit 12 Stunden am Radl und habe über 300 Kilometer. Also, ich bin mehr als zufrieden. Ich glaube, 3-4 Mal stehen geblieben zum Getränke kaufen, Essen kaufen. Also wirklich keine Zeit vertrödelt. Nichts irgendwo sinnlos hergeschenkt. Einfach gescheit gefahren, immer mit Druck. Und ja, ich muss ehrlich sagen, ich komme ein bisschen vor wie im Tennis. Ich kann aufholen, indem ich auf mich schaue. Das heißt, die ganze Zeit essen, niemals es passieren lassen, dass die Speicher leer werden. Immer schön in die Wattbereiche fahren. Ich fahre jetzt zum Beispiel immer noch bergauf 230 bis 270 mit dem schweren Radl, eh klar, dass du mehr drucken musst, weil sonst kommst du den Hügel nicht rauf. Und essen, essen, essen. 3 Stunden schlafen, nichts riskieren, weil eigentlich geht's jetzt darum, wer am längsten den Rhythmus aufrechterhält hat, ohne einzugehen. Aus eigener Kraft jetzt nochmal 3 km/h schneller fahren, geht in dem Stadium des Rennens nimmer. Zumindest nur ein gewisses Zeitl, aber nicht 2 Tage konstant. Also, damit macht man sich kaputt. Deswegen Geduld haben. Das Rennen dauert sehr lang noch. Ich schaue auf mich. Ich frisst die ganze Zeit. Ich sauf die ganze Zeit und ich druck die ganze Zeit. So schaut's aus. Jetzt habe ich dann bald den höchsten Punkt und dann rulle ich ab nach Gaib. Und von dort weg müsst ihr dann schauen, die N94 dürfen wir nicht befahren. Das heißt, wir werden da ein bisschen im Gedachs nördlich und südlich davon herumfahren. Nur, dass euch nicht wundert. Genau, schau, Col de la Flachière.
Ich habe mir dann auch die Frage gestellt, gell? Nicht ganz ernst gemeint, aber Gap auf Englisch bedeutet ja irgendwie Spalt, Schlucht, Riss oder sowas. Glaubst du, dass vielleicht Gap deswegen Gap heißt, weil es auf Englisch Gap heißt?
Ich habe keine Ahnung, kann das nicht beantworten.
Ist ja völlig egal. Das waren so meine Gedanken zum Zeitvertreiben. Ich habe mir dann aber auch gedacht, ich glaube nicht, dass Franzosen gern englische Wörter in ihr einbauen. Wenn man an Ritter der Kokosnuss denkt, kennst du den Film?
Ja, aber nicht so, dass ich jetzt da sofort das Zitat weiß, auf das du hinaus willst.
Ich will ja gar nicht auf, aber man hat dort einige Szenen, wo sie die Franzosen und Engländer nicht so gerne haben und das ist dann sehr lustig dargestellt. Also ja, wahrscheinlich heißt Gap nicht. Deswegen Gap.
Aber wir haben vorher gesagt, dass es um Avignon so viele Varianten gibt. Ich habe das Stück, also nicht ganz, also wenn man nach Gap reinfährt, dann hat man sicher was falsch gemacht in der Routenplanung. Das kann ich sagen. Also man biegt kurz vor Gap ab Richtung Briançon. Und ich habe das bezeichnet eigentlich als Parcours, weil die N94 gesperrt war und eine Brücke über den Fluss Durance war frei und dadurch hat sich ein Weg aufgetan, wie man nach Briançon kommt und ich glaube, den hat absolut jeder genommen, außer der Justinas, der über Grenoble gefahren ist. Aber sonst war das quasi ein Parcours.
Ich glaube, du hast auch fast keine anderen Möglichkeiten gegeben, oder? Und das war wieder so ein Fall, wo die Rennleitung dann sagt, verbotene Straße und 3 Wochen später kommt aber das E-Mail. Es gibt eine kleine Ausnahme, 200 Meter sind doch freigegeben und dann weiß man, das wird nicht ohne Grund.
Genau, weil ansonsten wäre es wohl nicht anders gegangen als über, wenn diese eine Brücke nicht freigegeben worden wäre, dann wäre es wahrscheinlich sehr schwierig geworden, in diesem Tal nach Briançon zu kommen. Es war wirklich, also ich kenne die N94 aus der anderen Richtung von Briançon runter, bin die auch im August gefahren. Es ist unglaublich viel Verkehr. Also der Fluss ist gestaut, an diesem Staudamm gibt's, da kann man Windsurfen, Kitesurfen, Motorboot fahren, Angeln, da gibt's unendlich Campingplätze, Hotels, Jugendlager. Also das ist ein richtiger Tourismus-Hotspot. Natürlich geht's dann auch zu den ganzen legendären Tour de France-Anstiegen in den Alpen aus Briançon weg. Da ist unglaublich viel Tourismus und unglaublich viel Verkehr. Ich habe aber die Straße nicht so dramatisch empfunden. Meiner Meinung nach wäre sie durchaus zumutbar gewesen, mit dem Rad zu fahren. Sie war gesperrt, es war für alle gleich. Ja, und die Alternativroute, die dann alle genommen haben, die war dann schon richtig, richtig hart. Also es war brutal steil, richtig viele Höhenmeter und das hat aus diesen, was glaube ich waren, 90 Kilometer richtig fast eine Tagesetappe gemacht.
Ich bin dort also hingekommen und es war jetzt schon so beeindruckend, es war eins der absoluten Höhepunkte für mich, einer der absoluten Höhepunkte, also man ist irgendwie den ganzen Tag unterwegs, es ist relativ zuerst flach und stressig und am Tag davor waren wir noch in den Pyrenäen und dann fährst du durch das Flachland und irgendwie halt dann diese Schlucht entlang und dann auf einmal weißt du, es sind nur mehr 10, 20 Kilometer bis Gap und dann plötzlich tut sich das Alpenpanorama auf. Es ist dann so, die Sonne tief gestanden bei mir, es war so spät Nachmittag, kurz vorm Sonnenuntergang und dann haben die ganzen Berggipfel in Orange geleuchtet. Dann hast du diesen Stausee gesehen bei den ersten Höhenmeter. Ein unglaubliches Panorama und es war wieder so Abendstimmung und das habe ich mittlerweile irgendwie mich selbst durchschaut, dass ich tagsüber oft ein bisschen eher unzufrieden bin. Das hängt, glaube ich, auch vom Stress ab, vom Verkehr und von einfach dem alles, was rundherum passiert. Und am Abend, wenn dann alles sich rundherum beruhigt, alles kommt zur Ruhe, du hast einfach so ein schönes Panorama, dann fühlst du dich im Kopf und im Herzen einfach irgendwie irrsinnig wohl. Und das war eben bei mir gerade dann, als ich da die ersten Anstiege gefahren bin, auf dieser N94 quasi Ausweichroute.
Auf der Höhenstraße. Ich würde es Höhenstraße nennen. Bei mir war es eben ein Tag später. Bei mir war auch auf dieser Höhenstraße Sonnenuntergang. Es war unglaublich coole Stimmung, auch mit dem Blick über diesen Stausee. Und dann im Finstern ist es aber dann schon zart geworden, weil man fährt immer wieder ganz runter auf die Höhe vom Fluss, muss dann wieder ganz rauf, die Höhenstraße rauf, dann wieder runter, dann kommt man endlich zu dieser Brücke, wo man den Fluss queren darf, dann fährt man auf der anderen Seite wieder ganz rauf. Also das war schon hart, aber irgendwie total cool. Also auch weil es so, wie du sagst, die Alpen haben so einen ganz anderen Flair als die Pyrenäen und dann saugt man das irgendwie auf.
Ja, das war für mich ein riesengroßes Highlight und ich war dann auf einmal wieder sehr, sehr positiv gestimmt, dass ich halt noch recht weit komme, dass ich vielleicht das ganze Stück bis vielleicht Briançon, das ist mir fast ein bisschen zu optimistisch vorgekommen, aber zumindest bis Embrun, das ist irgendwo so Mitte von diesem Stausee und irgendwo da so in diesem Gebiet wollte ich mir dann ein Hotel suchen und habe dann halt so während der Fahrt mit dem angefangen, weil es so ein bisschen schwer zum Abschätzen war, wie weit kann man auf der Strecke tatsächlich noch kommen.
Ich weiß ja schon, wo du geschlafen hast, wie weit bist du gekommen, wann hast du die Entscheidung getroffen?
Ja, ich habe zuerst irgendwo ein Quartier gefunden, 20, 30 Kilometer vor Briançon und dann habe ich gemerkt, hey, das geht sie locker aus und ich fühle mich noch richtig gut, ich storniere das nochmal. Dann habe ich tatsächlich kostenlose Stornierung machen können und habe dann in Briançon was gebucht und habe halt gewusst, ja, bis dorthin muss ich es jetzt schaffen.
Bei mir das Ganze einen Tag später, gleiches Spiel auf dieser Strecke. Ich habe leider komplett übersehen, dass nachdem man nicht auf der Hauptstraße unterwegs ist und auch durch die ganzen Ortschaften, die es gibt, nicht durchfährt, wird es dann ganz plötzlich sehr, sehr eng mit dem Einkaufen. Und bei mir ist es dann relativ spät schon gewesen in Embrun. Das war irgendwie schon 10:30 oder noch später. Und nach Embrun kommt man rein. Aber in Embrun ist eben auch die gesperrte N94. Das heißt, da muss man wieder ganz, ganz vorsichtig sein, dass man da jetzt nicht auf Google Maps einfach irgendeinen Supermarkt oder irgendwas eingibt und dann auf dieser verbotenen Straße landet. Ich habe aber folgendes Problem gehabt, es hat einfach alles zugehabt. Und das Einzige, was es offen gehabt hat, war ein McDonald's. Und der war direkt an der N94 und ich habe aber dann gesehen auf Google Maps, dass man da von hinten wahrscheinlich zufahren kann und ich bin dann über einen Radlweg zum Mac gefahren und habe dort dann versucht einzukaufen, was halt schwierig ist, weil gut ist das Essen vom Mac nur, wenn es warm ist und wenn man aber auf...
Da kann man drüber streiten. Aber wenn es kalt ist, dann ist es unbestritten nicht gut.
Und dann halt so einzukaufen, dass ich habe gewusst, ich werde noch 3-4 Stunden wahrscheinlich brauchen nach Briançon. Zu dem Zeitpunkt schon mein Zimmer gebucht in Briançon. Und dann habe ich halt versucht, irgendwie einzukaufen und meine Cycleid-Musette halt einfach voll zu machen mit so viel, wie es geht und auch Sachen, die kalt noch halbwegs erträglich sind und man noch halbwegs essen kann.
Aha, beim Unknown Race habe ich die Musette liegen lassen beim Mackie in Siena. Jetzt habe ich sie voll gemacht mit Mackie Scheiß. Ich bin echt gespannt, wie das morgen gebiert, ob man das frühstücken kann. Aber das Coole ist, die Big Macs sind im Wickelpapier. Kann man es gut zusammendrucken und stapeln.
Also nicht im Karton, das war schon mal ein Vorteil, obwohl viel reingeht in die Musette von Cycleid, aber wenn es mehr Big Macs sind, in Schachteln geht es nicht. Aber es ist dann, ich habe sie im Papier gekriegt, dann habe ich sie super zusammen falten können oder zusammenpressen.
Herrlich. klingt sehr verlockend. Aber du bist ja generell ein großer Musette-Fan.
Ja, also ich finde, das ist wirklich, das ist mein absoluter Lieblingsgegenstand beim Ultracycling. Man kann sie super klein zusammenlegen, man kann sie in der Trikottasche stecken oder an den Lenker hängen, die stört nicht, die nimmt keinen Platz weg. Und wenn man dann einkaufen geht, dann kann man da richtig viel rein, man kann sie umhängen, man kann während der Fahrt sie nach vorne holen und raus essen und man kann auch mit dieser Achsel, wie soll ich es nennen, mit diesem Band unter der Achsel durch, sie verrutscht nicht beim Fahren und sie stört überhaupt nicht. Also das ist für mich wirklich mein absoluter Lieblingsgegenstand, der einfach so praktisch, weil ich es einfach von früher kenne, wenn man einkaufen geht, man hat kein Sackerl dabei, man hat irgendwie alle Hände voll, man leert alles aus, da ist das wirklich, das taugt mir richtig, das benutze ich wirklich ständig.
Wie viel von dem Proviant hast du dann noch Briançon gebracht? Wie ist der dann noch gegangen in der Nacht dorthin, weil das ist dann schon noch ein sehr, sehr weites Stück mit ordentlich Höhenmeter, teilweise die Straßenführung dann ein bisschen verwirrend, also ich habe es auch so im Dunkeln mir oft gedacht, bin ich da jetzt doch richtig? Ja, es passt, es muss passen, Routenplanung hat passt, ich bin genau auf meinem Track, aber der Fokus oder die Konzentrationsfähigkeit wird natürlich schlechter, man ist übermüdet irgendwann und bergauf ist das Licht nicht so stark, schwierige Passage.
Ja, man erkennt das Tal nicht mehr so richtig, weil es komplett finster ist. Es geht dann irgendwie so ein bisschen hin und her. Und ja, war schwierig. Ich habe dann gewusst, dass es dann die Straßen irgendwann so in so einen Seitenarm des Tals reingeht, wo man recht lang reinfahren muss und das Seitental auch noch ausfahren muss. Da habe ich mich voll gefreut beim Routenplanen, da habe ich eine Gravel-Abkürzung gefunden. Und die hat sie, glaube ich, nicht ausgezahlt.
War das dieser 25% Anstieg, der ganz kurze?
Ganz genau, ja. So hinterm Friedhof rauf.
Ich habe das beim Planen, es wurde mir vorgeschlagen und ich habe es zum Schluss gesehen, weil am Höhenprofil war irgendwas eingezeichnet als dunkelviolett. Und habe ich gedacht, nein, wenn du 1 Kilometer Strecken hast mit 10% Steigung und das ist eine Serpentine und du kürzt das auf direkten Weg ab, dann muss das so brutal steil sein, das gönne ich mir nicht.
Ich hab's nicht, es war natürlich noch dazu Schotter, es war kein fahrbarer Schotter, es war extrem grob und es war mehr so ein Hirtenweg, es war vielleicht so für
Motorrad.
Für Schafe vielleicht gut zum Gehen, aber es war jetzt einfach so kurz, dass ich jetzt da nicht keine schlaflosen Nächte drüber habe, aber wahrscheinlich wäre es außenrum genauso schnell gewesen oder vielleicht sogar schneller oder langsamer. Egal, ich habe dadurch nichts gewonnen und nichts verloren. Ich bin vielleicht unnötiges Risiko eingegangen, weil es doch sehr finster war und es war ziemlich dicht zugewachsen. Also es war jetzt nicht so eine Strecke, die anscheinend oder ein Weg, der sehr oft begangen oder befahren wird, weil es war ziemlich dicht. Aber ja, habe ich gemacht, bin dann hinter der Leitplanke rausgekommen, über die Leitplanke drüber und dann war ich wieder auf der normalen Route.
Das war dann aber eh schon kurz vor Briançon, oder?
Das war kurz vor Briançon und es passt jetzt nicht ganz zeitlich, war wahrscheinlich ein bisschen früher, aber das Hotel in Briançon, das werden wir noch hören. Da passieren einige lustige Dinge, aber vielleicht hören wir uns noch an, was ich da beim Buchen, was mir da passiert ist.
So geil, ich habe im falschen Hotel angerufen. Ich bin dem von gestern angerufen, wo ich die Zeche gebräut habe. Und sie hat keine Reservation. Ich habe gesagt, ich habe gebucht um 10:30 Uhr. Sag mir nochmal deinen Namen. Dann habe ich ihn buchstabiert. Und dann, ja, du warst gestern da. Und dann habe ich gesagt, oh, sorry. Und habe aufgelegt. Scheiße. Und dann habe ich die richtige Nummer angerufen. Und sie haben eine 24-Stunden-Rezeption. Das heißt, ich habe keinen Stress, aber ich habe insofern Stress, weil es da jetzt neben dem Fluss echt extrem kalt ist. Und ja, jetzt mit der Bauer von den Pommes und dem Big Mac noch 3 oder 4 Stunden, je nachdem, wie lange ich da jetzt noch brauche, für 70 Kilometer und 1200 Höhenmeter.
Es ist sehr, sehr lustig. Ist so noch irgendwo zur Sprache gekommen?
war
die Ortstaxe von gestern?
War kein Thema. Die Ortstaxe ist nicht angesprochen worden. Aber ja, das richtige Hotel hat mir dann gesagt, sie haben ein Nachtportier, sie haben 24 Stunden offen, es ist egal, wann ich komme. Und das ist immer sehr, sehr gut, wenn man so ein Telefonat führt, weil das nimmt so ein bisschen den Druck raus. Weil ich war dann erst um 2.44 Uhr im Hotel. Und wenn ich, und das halt einfach, es ist, du hast das selber, so, es ist so schwer zum Planen, es ist so schwer zum Vorhersehen, vor allem wenn es jetzt keine normale Strecke ist, sondern irgend so eine Höhenstraße, wie lang brauche ich wirklich, wie gut geht's mir, schaffe ich das alles so. Und wenn es da geheißen hätte, du musst vor 12 da sein, das hätte ich nicht geschafft, dann wäre ich da total verzweifelt und so. Das nimmt einfach so den Druck raus. Man fährt ja dann trotzdem gescheit und man gibt ja trotzdem alles, aber es ist einfach viel, viel angenehmer, das zu wissen.
Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Es nimmt deinen inneren Stress, wenn du sicher sein kannst. Es ist egal, wann du ins Hotel kommst. Nur, es hat auch Vorteile, wenn niemand da ist. Weil dann kannst du mit dem Rad machen, was du willst. Das heißt, ich werde immer wieder gefragt, hey, wie machst du das, dass du das Rad mitnehmen kannst ins Zimmer? Das geht immer dann am besten, wenn halt die Rezeption unbesetzt ist oder wenn es Privatvermieter sind.
Und man einfach einen Schlüssel kriegt oder einen Schlüsselcode oder so irgendwas in dem.
Genau, meistens hinschreiben oder hinanrufen, sagen, dass man später kommt und dann hast du ja kein Problem. Du kriegst deinen Code, du kannst selbstständig ein- und ausgehen, wann du möchtest. Und ja, das war in diesem Hotel halt nicht so. Und ich habe da auch ein paar lustige Sachen erlebt, dass ich dort in Victor sein Rad getroffen habe, habe ich schon erzählt, wie wir mit Martin Moritz geredet haben, aber ich spüre jetzt einfach nur mit das ein, was ich quasi bei der Weiterfahrt vom Hotel zusammenfassend berichtet habe von dieser kurzen Nacht.
Boah, jetzt würde ich schon sagen Buongiorno, aber es ist falsch, wir sind ja noch bei Bonjour. Ah, jetzt, es ist noch finster. Strapsi sitzt am Radl. Ich habe jetzt gerade im Hotel in Victor Passoni überholt. Das ist ganz interessant. Er hat im gleichen Hotel eingecheckt, offensichtlich. Das war jetzt eins, wo man das Radl unmöglich mitnehmen darf, weil besetzte Rezeption, Reisepost kopieren, hat alles ein bisschen gedauert. War schon ein bisschen krantig. Aber dafür hat's gegeben ein Gratis-Pudel mit Getränke und sogar eine Kaffeemaschine im Zimmer. Radlraum, Schaltung angehängt, weil die letzten Höhenmeter auf war, ist mir die Schaltung leer geworden, hat perfekt gepasst, vom Timing her. Handy geladen, Licht geladen und exakt 3 Stunden geschlafen. Und jetzt fahre ich. Das Radl vom Victor steht immer noch im Radlraum und fuhren in Sestriere. So 25 Kilometer von mir schläft der in Führung liegende Niklas seit 7 Stunden. Also dem hat es ein bisschen anscheinend die Botschen gestreckt und der Martin Moritz schläft glaube ich seit 2 Stunden. Also, das geht alles in die richtige Richtung, dass ich mit konstanter Vorweise und konstanten Druck, glaube ich, nicht so schlecht beraten bin und Vollgas geben kostet es einfach. Und jetzt schauen wir mal, was der heutige Tag bringt. Da oben am Berg ist es bewölkt. Angesagt war, dass es vielleicht sogar ein bisschen regnen kann. In Turin dann regnet es wahrscheinlich auch. Nicht so wild wie in Österreich, aber es kann nicht nass werden. Ja, und ich hoffe, dass ich da defektfrei durchkomme. Bei der Asieta unter dem Col de Finestre.
Ja, die Begegnung mit Victor, das habe ich eh schon erzählt, was ich schon wieder vergessen hätte, wenn ich das jetzt selber nicht gehört hätte, dass man eigentlich die letzten, ich glaube, 2 Kilometer die Schaltung leer worden ist zum Hotel hin. Da war ich zum Glück im, glaube ich, ersten oder zweiten, also im sehr leichten Gang und habe da die Steigung zum Hotel, weil da ist es ja durchgehend durch Briançon durch, sehr steil gewesen, im richtigen Gang fahren können. Und das war genau perfekt getimt. Und ich weiß nicht, wie es dann bei dir war, aber es war das Eincheck-Prozedere war etwas anstrengend.
Du nimmst ja jetzt schon die Pointe eigentlich vorweg, indem du sagst, dass ich im gleichen Hotel war wie du. Also genau, ich bin zum Hotel hinkommen, die Lobby war hell beleuchtet, der Eingang war versperrt. Draußen hängt der Schild mit, die Telefonnummer des Nachtportiers ist, dann ruft man den Nachtportier an und man hört es läuten hinter der Pool. Und es ist weit und breit keiner und es kommt keiner. Habe ich noch 4-5 Mal probiert, aber ja, ist keine Änderung eingetreten. Dann habe ich, das ist so eine Kette, habe ich bei der Kette angerufen. Da ist ein französisches Tonband gekommen und soweit ich das verstanden habe, habe ich außerhalb der Geschäftszeiten angerufen, um 2 Uhr in der Früh. Da ist auch niemand rangegangen. Und dann bin ich einmal ums Hotel herumgegangen, dann war das Fenster zum Wellnessbereich offen, auch da hat Licht gebrannt, war aber weit und breit niemand zu sehen und dann bin ich nochmal auf der anderen Seite herumgegangen und dann bin ich vor dem Restaurant gestanden. Das war stockfinster, das war der einzige Raum, wo kein Licht gebrannt hat, aber dann habe ich so gesehen, jemanden sitzen im Schein eines Handys und er ist dort gesessen, hat mit Kopfhörer Handyvideos geschaut und nebenbei Suppe gegessen. Dann habe ich mich bemerkbar gemacht und dann hat er mich reinlassen und ja, dann Eincheckprozedere war sehr genau mit die wollten Reisepasskopie, alle Daten ganz genau und dann wollte er wissen meine Heimadresse und dann habe ich mir gedacht, okay, bevor ich jetzt Gasse buchstabiere, habe ich gesagt, gib mir einen Zettel, ich schreibe das selber auf und dann habe ich geschrieben Graz. Und dann hat er gesagt, Graz? Ha, kennst du einen Christoph? Und ich, hä? Was? Ja, es war nämlich gestern noch ein Grazer da bei mir und ist mit dem Rad gekommen mitten in der Nacht. Ein Christoph, ob ich den kenne? Und dann habe ich gesagt, ja, kenne ich, kein Problem. Ja, der hat auch ein paar Stunden da geschlafen und das hat das Prozedere dann irgendwie, ich habe dann nicht erklären müssen, dass es ein Radrennen ist, dass ich ihn da früh auscheckt, das hast alles du schon für mich erledigt. und dann hat er mir auch mein Rad in den Fahrradraum gebracht, den du auch schon erwähnt hast. Und dort waren so 3 leere Elektrolytdosen und ich habe gedacht, das ist sicher auf deinem Mist gewachsen, dass du die gefunden hast, weil es hat dort alles gegeben, Werkzeug, Fahrradpumpen und ich habe gedacht, du hast da herumgeräubert und die Elektrolyt, das Elektrolytpulver dir einverleibt. Ja, aber das war ein super Hotel, so mit Wellnessbereich, du hast einen Bademantel gekriegt, aber ich habe nur sehr kurz geschlafen und das, was du erzählt hast mit den Getränken, also das war einfach der Frühstücksraum und die große Kaffeemaschine war an und dann hat es auch noch so einen Softdrinkautomaten gegeben und ich habe meine beiden Trinkflaschen, die eine habe ich voll gemacht mit Kakao, mit warmem Kakao.
Das zum Schlafen gehen, perfekt, nein, oder?
Beim Wegfahren.
Beim Wegfahren.
Das war absolut geil und die andere habe ich voll gemacht mit Cola und ich bin dann aus Briançon raus Richtung Sestriere mit dem warmen Kakao gefahren. Das war so absolut, absolut geil.
Aber es hätte mich nicht gewundert, weil die waren in der Hinsicht wirklich großzügig, weil da hat es halt alle möglichen Gratisgetränke gegeben. Also sowas wie, keine Ahnung, Almdudler, Sprite, Fanta, alle möglichen Dinge. Kakao habe ich nicht entdeckt. Das haben wir eh schon mal besprochen. Du bist ja generell Kakao-Fan.
Ja.
Das muss ja perfekt sein. Ich hätte ehrlich gesagt mich nicht drüber getraut, weil ich mir einfach denke, die Flasche innen, Milchprodukte, das hinterlässt halt ein bisschen Fett und wenn man das nicht auswaschen kann, ob das noch irgendwie sehr, sehr unhygienisch oder schimmelig wird und die anderen wässrigen Getränke sind vielleicht egal, hast du da Flaschen irgendwie wegschmeißen müssen nachher?
Nein, also ich habe im Ziel habe ich beide weggeschmissen, aber ich habe währenddessen war das okay. Es hat nicht zum Schimmeln angefangen. Es war sehr, sehr cool. Also der warme Kakao, der hat mir unglaublich Energie geben.
Ja, sie haben aber sogar im Zimmer hat's gegeben eine Kaffeemaschine mit Kapseln. Und da habe ich auch, ich glaube, 2 oder 3 Kapseln in der Früh noch schnell, während ich mich angezogen habe, durchlaufen lassen und habe den ganzen Zucker, den ich gefunden habe, reingeben. Und das war für mich so ein guter Start, ja. Und dann Flaschen anfüllen unten an der Theke. Das war genial.
Ja, und das total Lustige, einfach letztes Jahr beim Three Peaks bin ich auch durch Briançon durchgekommen. Und hab ursprünglich geplant, da zu schlafen, habe kein Zimmer gefunden, bin dann durchgefahren und genau an diesem Hotel vorbei, die Lobby war beleuchtet und da sind gerade welche vom Three Peaks eingecheckt. Und ich habe halt gewusst, es gibt keine Zimmer mehr. Und jetzt ein Jahr später beim Transconti checke ich dort ein und das war ja ein Full Circle Moment. Das war sehr, sehr cool. Ganz kurz zu den Statistiken von Montpellier bis Briançon bin ich 353 Kilometer gefahren, 18 Stunden Zeit in Bewegung, 21 Stunden verstrichene Zeit, also wieder irgendwo 3 Stunden verloren. Im Hotel war ich 4 Stunden 30, aber da ist eben auch die Suche und das Einchecken alles dabei. Geschlafen habe ich 3 Stunden. Also das war jetzt nicht der effizienteste Schlafstopp, aber in Anbetracht dessen, was jetzt auf uns zukommt, sehr, sehr wichtig. Und ja, wieder mal also eine kürzere Etappe mit 350 Kilometer.
Ja, meine Strategie, die Aufzeichnungen zu speichern, war ja immer beim Checkpoint. Also in dem Moment, wo man quasi einen Stempel kriegt, in die Privé-Karte habe ich auf Speichern gedruckt. Das heißt, meine Segmente habe ich nicht tagtäglich jetzt rausgerechnet. Hätte ich jetzt machen können, aber habe ich nicht. Wir haben aber beide wieder auf Strava unsere Sachen auf öffentlich gestellt und wer das genau wissen will, kann ja unsere Strava-Accounts einmal durchschauen.
Genau, also ich habe jetzt auch wieder benannt und Fotos dazu getan für immer die Etappen, die wir besprechen. Also jeweils werde ich es dann benennen. Die anderen sind noch nicht benannt, aber ihr könnt es trotzdem liken. Oder Kudos geben, wie es auf Strava heißt.
Ja, und bei meinem Einspieler hat mir erklärt, dass ich wieder sehr interessiert dran war, wie es den anderen geht. Und der Tag davor war, glaube ich, für mich deswegen ein bisschen so frustrierend zwischendurch, weil einfach der Nicolas Châtelet so extrem weit vorne war. Und ich habe gedacht, ich fahre doch gut. Wie kann das sein? Der hat da jetzt 5-6 Stunden Vorsprung gehabt oder so. Ich habe aber nicht gesehen, dass der die Nacht davor komplett ohne Pause durchgefahren ist. Und deswegen natürlich ein größerer Vorsprung. Und lustigerweise hat er jetzt in dieser Nacht wirklich 7 Stunden geschlafen. Und ich glaube, wir haben es bei Martin Moritz schon angesprochen. Jedenfalls war es jetzt so, dass der Nicolas anscheinend vor Dunkelheit noch Sestrea kommen wollte und die aufkommende Passage über die Asieta Offroad noch bei im Sonnenuntergang fahren, bevor es dunkel wird, ist sie nicht ausgegangen, deswegen hat er dort dann doch geschlafen und dementsprechend halt länger geschlafen, bis es wieder hell wird. Und ich habe anscheinend wirklich ein bisschen Boden gut gemacht auf Martin und war da dementsprechend gut gelaunt und habe mir gedacht, hey super, ich komme denen da vorne immer näher.
Ja, der Pass von Briançon nach Italien, der ist kein Highlight.
Und schwer ist das, eine richtig schwierige Passage. Das
ja,
habe ich nicht so gesehen.
Es schaut nicht so aus, es schaut auch beim Fahren nicht so aus, weil es eine extrem breite Straße ist, eine Transitstraße, es ist unglaublich viel Verkehr, LKWs auch schon sehr früh und irgendwie kein Highlight.
Ja, bei mir war es halt ein stockfinster, bei mir war kein Verkehr, aber ich habe einfach beim Routenplanen gesehen, ja, die letzten Kilometer nach Sestriere geht's ordentlich bergauf mit einer Zwischenabfahrt, aber dass das halt wirklich 2 Pässe sind, das sowieso nicht irgendwie abgelesen vom Höhenprofil. Aber ich muss sagen, ich war da wirklich absolut, absolut im Flow. Das ist, glaube ich, ein Muster jetzt im Nachhinein, das ich bei mir selbst erkannt habe. In der Früh voll im Flow, super Musik, so richtig voller Tatendrang. Und am Abend, wenn die Ruhe einkehrt, wie wir vorbesprochen haben, so richtig alles im inneren Frieden und so und tagsüber meistens Stress und Sorgen und ich bin so langsam und es geht nichts weiter. Das war da bei mir auch vor Sestriere so. Und über Musikgeschmäcke haben wir eh schon gesprochen. Ich habe eben auch so eine Playlist gehabt und meistens noch 2, 3, 4, 5 Lieder wieder aufgehört, weil dann war irgendwas anderes zu tun oder habe ich keine Lust mehr gehabt, weiterzuhören und das eins meiner Lieblingslieder in dem Moment, und das weiß ich nicht ganz genau, wie ich dort aufgefahren bin, war vom David Bowie, die Space Oddity. Das war so meine TCR-Hymne irgendwie in dem Jahr. Das habe ich da irgendwie auf Dauerschleife gehorcht und ja, habe mich dann einfach da Schritt für Schritt mit absolut vielen Glücksgefühlen da nach oben gekämpft.
Ja, also ich wie ich vorher gesagt habe, kein Highlight, habe ich den ersten Pass gemacht. Man fährt dann eine kurze Abfahrt und dann biegt man ab Richtung Sestriere. Der zweite, der war dann schon besser, obwohl auch sehr, sehr viel Verkehr war. Und da bin ich dann irgendwann zum Brunnen gekommen und da habe ich das einzige Mal während des ganzen Rennens meine Trinkflasche ausgewaschen. Dort in dem Wasser. Und ich glaube, das war die Kakaoflasche, weil wenn du sagst, das mit der Milch und so, ich habe nämlich nur eine ausgewaschen, komischerweise. Das ist mir jetzt gerade eingefallen, weil ansonsten habe ich ja, der Lex hat das gesagt, ja eigentlich ist diese Trinkflasche, du fährst, du kommst ins Ziel mit dem gleichen Getränk, mit dem du weggefahren bist. Das ist so wie Tee so als Schiff, weil ein bisschen Lackerl bleibt immer drin und dann leert man immer oben drauf. Das heißt, eigentlich hat man im Ziel das gleiche Getränk wie am Start.
Ist das nicht auch bei Homöopathie so? Du nimmst von deiner Lösung einen Tropfen und den gibst in ein Wasser und von deinem wiederum einen Tropfen in ein frisches Wasser und dann hast du irgendwann die 10., 20., 30. Potenz.
Ja, ich finde das Bild mit Tesas Schiff finde ich cooler. Aber ja, es stimmt bei mir nur für eine Trinkflasche, weil die andere wird tatsächlich ausgewaschen. Ist mir jetzt gerade eingefallen. Was für mich, ich war dann in der Früh in Sestriere, die Supermärkte haben gerade erst aufgesperrt und was für mich klar war, endlich Italien und da gibt's für mich nur eins, Thunfischpaste. Und den habe ich mir dann gleich gekauft für die Asiette, da muss man ja ordentlich einkaufen. Du hast vor dem Rennen gesagt, du erwartest, dass das so 4-5 Stunden dauern wird.
Ja, ich habe mir die Follow My Challenge, beziehungsweise damals hat es noch, glaube ich, einen anderen Anbieter gegeben, auf jeden Fall das GPS-Tracking vom Transcontinental 2015 angeschaut. Und da war die exakt gleiche, auf dem Meter genau gleiche Strecke, die gleiche Distanz. Und da waren eben die schnelleren Leute 4-5 Stunden unterwegs. Von dem her habe ich einfach gesagt, ich weiß, ich bin nicht gut im Offroad-Bereich, aber irgendwo in dem Gebiet werde ich hoffentlich auch hinkommen.
Ja, ich habe dann für mich selber noch ein bisschen extra Zeit einberechnet, die ich brauchen werde. Und ich habe dafür wirklich für einen halben Tag einkauft, weil auf der Asieta sehr, sehr schwierig. Und da hat es auch, ich habe zumindest nichts gefunden, keine Brunnen oder irgendwie Trinkwasserquellen.
Ich habe davor, weil du gesagt hast, endlich Italien, noch ein bisschen einen lustigen Einspieler, nämlich genau zu dem Thema. Das war genau der Grenzübergang von Frankreich nach Italien und da war eben so ein beleuchteter Schriftzug über der Straße.
Wenn man zur Grenze kommt, Italien, Frankreich, die Italiener sagen Buongiorno, wie sagen die Franzosen? Richtig. Terre.
Es war so witzig, es ist wirklich Terre oben gestanden und von der anderen Seite ist gestanden eben die italienische Version und da sollen wir vielleicht um einen österreichischen Kurs ein kleines Zwischenkapitel einschieben, was Terre bei uns bedeutet.
Ja, es heißt so viel wie guten Tag.
Ja, es heißt mehr. Es heißt so wie Ciao. Es heißt Hallo und Tschüss. Und eigentlich kommt es von Habe die Ehre, was so viel bedeutet wie Es ist mir eine Ehre. Und das heißt irgendwie so viel wie, ich glaube, eine sehr respektvolle, ehrenvolle Form von Servus. Genau. Und in Frankreich heißt es sicher irgendwas mit Land oder mit Erde, aber ich habe das halt in dem Moment extrem lustig gefunden. Das sind halt die Dinge, wo man sich selbst amüsiert.
Ja, ich habe auch beim Durchgehen durch meine Sprachnachrichten habe ich so einen Witz gefunden und es hat absolut niemand darauf reagiert und ich habe dann eine halbe Stunde später habe ich eine zweite Nachricht geschrieben und habe gesagt, hey, das war ja wohl ein absoluter 10-von-10 Witz, aber es hat außer mir wirklich absolut niemand lustiger gefunden.
Das heißt, du spürst das jetzt nicht ab, oder?
Ich glaube, es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Ich weiß jetzt gar nicht auswendig, wo der war, aber er ist mir jedenfalls untergekommen. Vielleicht spülen ab.
Okay. Aber was auch lustig war in Sestriere, ich habe das gleiche gehabt wie du. Also es war zum Einkaufen und ich war noch gerade ein bisschen zu früh durch. Das war vor 8 oder so oder vor 7. Auf jeden Fall haben die Geschäfte gerade noch nicht aufgemacht. Und dann ist bei einer Bar dabei gestanden, Aperto. Und dann war ich da drinnen. Und er hat aber gerade erst irgendwie die Heizung eingeschalten von der Kaffeemaschine, also da hat es noch nichts zum Essen gegeben. Er hat mir dann gesagt, irgendwie da draußen gibt es einen Automaten oder so. Und da bin ich vor das Lokal gegangen und es war jetzt so ein Hotelkomplex. Und dann bin ich im nächsten Gang und dann habe ich einen Kondomautomaten gefunden und ich mir, das hat er wahrscheinlich nicht gemeint, aber das war Automat, da hat's mehrere Sachen gegeben in diese Richtung. Also da hat's irgendwie so 6 Spielzeuge gegeben in alle möglichen Varianten und ich mir gedacht, okay, das ist ein interessantes Hotel. Ich habe zum Glück nicht da übernachtet, sondern in Briançon. Und habe dann ein paar hundert Meter später aber schon dann noch eine Einkaufsmöglichkeit gefunden, habe mir ein paar Brötchen und Baguettes irgendwie gekauft, was es halt gerade gegeben hat, und bin dann in die Asieta einbogen.
Ja, und die Asieta war eigentlich das schwierigste Stück, waren, glaube ich, die ersten 5-6 Kilometer, der erste richtige Anstieg zum ersten Call. Und ich habe dann schon gedacht, okay, also wenn das jetzt so 50 Kilometer so wird, dann wird das ein richtig, richtig langer Tag. Es ist dann zum Glück besser geworden, aber das war sicher gleich der Beginn. Der erste Anstieg war sicher das schwierigste Stück, oder?
Ja, das war das, was eigentlich lange Zeit bergauf gegangen ist. Später ist es dann ja eher flach geworden. Man ist dann auf dem Plateau, auf dem Hochplateau irgendwie so dahin gefahren mit ein bisschen auf und ab. Ich muss sagen, ich habe das Stück nicht so schwer gefunden. Es war nicht so steil. Es war überraschenderweise wirklich gut zu fahren. Also die Qualität vom Boden, die Größe von den Steinen. Ja, sagt man da im Gravel Insider schon ganz was anderes?
Na, es war
im Schotterkorn, die Körnung des Schotters.
Es war ganz gut. Ich glaube, in der Gravel-Sprache würde man sagen, es war Champagne-Gravel. Also es war wirklich, wirklich fein. Wirklich super zum Fahren mit den Rennradreifen auch.
Ja, und die Steigung war irgendwie okay, finde ich. Ich habe es dann viel später, viel schlimmer gefunden, nämlich die sehr, sehr lange Abfahrt. Also quasi das Ende von der Offroad-Passage, das so wie als viel, viel anstrengender empfunden.
War es auch. Aber für mich war das einfach das schwerste Stück, weil ich gedacht habe, wir sind eh schon so weit oben in Sestriere und man sieht ja eigentlich rauf, aber dass das dann so lang ist und dass sie die Höhenmeter irgendwie so blöd verteilen, dass man da ständig auf Druck fährt, das ist mir extrem schwer gefallen.
Also ich bin sehr angenehm gefunden, dass man die ganze Passage, also ich habe schon sehr viel Respekt gehabt, ich habe mir gedacht, das wird ein richtiges Schlüsselpassage sein. Thema Defekte können passieren, man will nicht im Regen dort oben sein, auf 2500 Meter Höhe, man will wahrscheinlich nicht in der Nacht dort oben sein. Also viele Faktoren, die das sehr, sehr schwierig machen könnten. Ich habe sehr viel Respekt gehabt, nur das Gute war, du hast wirklich im Vorfeld sehr viel dir Informationen holen können, eben das Tracking von 2013, es gibt auf Komoot, auf Google Bilder, auf Strava, überall gibt's viel Berichte und du kannst Blogbeiträge, du findest YouTube-Videos, du kannst dir irgendwie alles holen, man weiß ziemlich genau, was man da erwartet. Deswegen war trotzdem der Respekt groß, aber so Angst war jetzt für mich nicht dabei und irgendwie ist es trotzdem immer wieder so eine Erleichterung, wenn du merkst, hey, du hast die ersten Kilometer hinter dir und auf der Schmerzskala insgesamt habe ich mich zu der Zeit gefühlt so bei 1 von 10, also quasi kaum irgendwie Wehwehchen oder irgendwie Anstrengung gespürt, so richtig schlimme, und habe mir gedacht, ja, also da oben habe ich dann einen ganz, ganz groben Teil geschafft. Und lustig war dann auch, ich habe oben jemanden getroffen, der ein großer Fan war vom ganzen Rennen, der, glaube ich, alle oben abgewartet hat, von jedem ein paar Fotos gemacht hat, mit jedem ein paar Minuten mitgerollt ist und kurz Hallo gesagt hat. Das war irrsinnig nett, dass man da wirklich auf 2500 Meter quasi Fans und Dotwatcher sieht.
Ja, also ich habe den André auch getroffen, der war auch einen Tag später noch da und der war auch noch viel später da, also der hat wirklich, glaube ich, jeden fotografiert und angefeuert, das war sehr, sehr cool. Ich habe vorher, da haben wir eh viel diskutiert, gar nicht so einen Respekt gehabt vor, also keine Angst zumindest gehabt vor der Passage. Und es war dann einfach bei mir, es waren so viele Touristen unterwegs, also so auch richtig. Du siehst, du erkennst sofort die Leih-E-Bikes und die Leute, die bedienen, erkennt man sofort, waren ganz viele unterwegs. Es waren auch sehr viele Mountainbiker unterwegs und sehr viel auch, die sehr, sehr sportlich angegangen sind. Und nicht nur der andere, sondern auch, und das hat mich wirklich sehr gefreut, sehr, sehr viele Dot-Watcher und Dot-Watcherinnen, die selbst mit Bikepacking-Ausrüstung die Asieta gefahren sind und gedotwatcht haben. Das war sehr, sehr cool. Und die Asieta selber, also nach dem ersten langen Anstieg, fährt man da diesen Kamm entlang und es ist echt cool. Du siehst in beide Täler, du siehst nach Sestriere runter, du siehst nach Susa runter, du bist wirklich da auf am Kamm und ich glaube, man fährt über neun Gipfel drüber, alle über 2000 Meter. Also geht es immer so leicht wellig dahin, ein bisschen bergauf, ein bisschen bergab, bis ans Ende, bis zur langen Abfahrt.
Und das Panorama dort oben ist halt wirklich sowas von atemberaubend schön. Bei mir war der Himmel blau, du hast ewig weite Fernsicht gehabt und du siehst einfach die ganzen großen Berge rundherum, die ganzen Gebirgsketten, die ganzen Gebirgszüge. Es ist wirklich, wirklich sensationell. Also wenn man da mit ein bisschen mehr Zeit da oben auf Genuss fährt, das wäre wirklich ein sehr, sehr großer Tipp.
Sehr lohnenswert jedenfalls.
Und es ist technisch echt nicht schwierig, weil du hast ja dann ein bisschen später dort von der Uhrzeit, da darfst du, glaube ich, mit deinem normalen PKW drüber fahren. Das ist jetzt keine Schranke, das ist eine öffentliche Straße, wenn du das möchtest mit einem, also ich hoffe, dass das wenig Leute machen, obwohl wir jetzt keine Werbung dafür machen, aber ich glaube, es ist möglich, mit einem Auto zu fahren. Kann man sich nur ungefähr dann ausrechnen, wie schwierig es technisch ist.
Ja. Und ja, also wirklich absolutes Highlight. Und es gibt auch Murmeltiere.
Und alles voller Murmeltiere. Ich fahre jetzt gerade durch so ein Murmeltiergebiet durch, da auf jedem Stein sitzt eins und macht Bip, Nip, Nip.
Also der Einspieler ist Fanservice, den hätte ich niemals abgespielt, aber die Mitglieder meiner WhatsApp-Gruppe haben darauf bestanden. Also die haben den ziemlich gefeiert. Ich finde es ein bisschen unangenehm, aber...
Du meinst, weil wir jetzt auch Biologie-Podcast sind, oder? Und
ja, nein, einfach wegen meiner sehr akkuraten Nachahmung des Prumpfschreis der Murmeltiere.
Wie hast du die Abfahrt gefunden, wo man dann quasi wo man dann am Ende des schwierigen Teils ist und zum Asphalt kommt, wo auch dann die Profis schon vom Colle Finestre runterfahren?
Also die Abfahrt war dann wirklich lang. Ich bin zweimal stehen geblieben, Hände ausschütteln und zum Trinken. Also es war nicht so, dass man die Hände vom Lenker nehmen kann, weder für Fotos noch zum Trinken. Aber dann der Moment, wo du runterrollst auf das Asphaltstück, das ist ja Wellness pur. Das ist ja wirklich, als würde man fliegen oder dahin gleiten. Das war richtig... richtig cooler Moment. Auch dort an der Stelle habe ich Dotwatcher gesehen, die leider sehr drunter gelitten haben, dass das so wenig, so selten aktualisiert. Also die haben mich noch wo ganz anders vermutet. Aber dann war ich schon vorbei, eben weil die Aktualisierungsabstände so groß sind. Und die haben dann gesagt, hey, da crash ich zwar, aber da... Ich war bergab, ich war da im Dahingleiten und habe da nicht reagieren können. Aber ich habe es wahrgenommen.
Ja, für mich war das auch so ein richtiger Höhepunkt. Ich wusste, jetzt ist irgendwie ganz, ganz ein großer Brocken erledigt. Ich bin da wirklich gut angekommen, hab ohne irgendwelche Probleme das Schotterstück absolviert. Ich muss aber schon sagen, für mich ist das irgendwie so eine Unterbrechung des Rennens. Da ist bis dorthin, ist reinfahren, Gas geben, keine Zeit verlieren. Und sobald Schotter beginnt, ist für mich so runter vom Gas, langsam fahren, aufpassen, nichts riskieren, keine Defekte, einfach, und bin ich einfach deutlich langsamer. Aber beim André, weil er eben von allen irgendwie, die da durchgekommen sind, Aufnahmen gemacht hat, gesehen, der Victor Bossoni, der attackiert halt auch auf Schotter Vollgas. Und die Lael Wilcox ist auch super schnell durchgefahren bei dem Stück. Die kommen vielleicht aus dem Gravel-Sport, die kennen das technisch auf einem ganz anderen Level. Aber der Martin sagt ja, für ihn ist dieses Schotterstück und auch das spätere bei der Strade Bianche eher so, dass man sagt, hey, in der Zeit habe ich jetzt nicht das Schnellfahren im Kopf, sondern eher das vorsichtig fahren und das nichts riskieren.
Ja, was ich dann ein bisschen unterschätzt habe, ist, das haltet nicht ewig, weil man fährt ja dann noch rauf zum Finestre, das ist super auf dieser schmalen Asphaltteppich, würde ich es fast nennen. Aber dann muss man noch den Finestre runter nach Susa. Und da wird es nochmal ordentlich durchgeschüttelt. Und das hat sich dann auch irgendwie zart, weil ich mental nicht mehr ganz bereit drauf war, weil ich habe gedacht, jetzt habe ich die Asieta geschafft. Und ich habe den Finestre beim Giro im Fernsehen gesehen und da habe ich gedacht, der Rolle runter. Aber es war dann doch technischer und anspruchsvoller, als auf was ich eingestellt war.
Bei mir war es ähnlich und ich habe halt in diesem Zwischenanstieg, wo man dann auf Asphalt zum Finestre auffährt, schon voller Freude quasi ein kurzes Update geschickt.
Ja, defektfrei, sturzfrei. Jetzt kommt eine kleine Zwischenauffahrt auf Asphalt zum Col de Finestre.
Fuhr mit dir.
Und dann nochmal die Abfahrt, die lange, aber das ist dann, ich glaube, eine gute Schotterstraße, wo die Profis auffahren. Das wird auch noch kloppen. Yes!
Und das war jetzt nicht mein Murmeltierschrei, sondern der war in deinem Video, das war echter.
Das ist mir selbst gar nicht aufgefallen, erst weil du mich da so eingeschult hast ins Murmeltier-Prunftverhalten. Tatsächlich.
Aber es war dann zum Schaffen, aber es war irgendwie trotzdem so mental kurz noch so ein bisschen ein Rückschlag, aber irgendwann hört da die Abfahrt vom Finestre auf und dann.
Die ist ewig. Ist ewig. Und oben bist du halt noch so irgendwie unter Stress und da hast wahrscheinlich dein Stresshormone im Körper, der Spiegel ist irgendwie hoch und du bist auf, du weißt, es ist zum Aufpassen und in der Abfahrt bist nicht mehr so richtig bereit dafür. Und das hat nicht aufgehört. Ich habe gedacht, ich habe bergab gefühlt länger braucht als der Adam Yates bergauf. Es war unendlich und dann bist du endlich von der Schotterstraße weg und dann ist aber der Asphaltteil wahrscheinlich gleich lang, oder? Wie der Schotterteil ziemlich.
Und extrem steil, extrem enge Kurven.
Ja.
Also da ist jetzt auch nicht zum einfach runterrollen, sondern da muss man recht konzentriert bergab fahren auch noch, bis man dann endlich in diesem Tal ist und dann so nach Susa ein bisschen rollen lassen kann.
Und ich war, glaube ich, mit meiner 4-5 Stunden Schätzung ziemlich gut dabei. Ich glaube, es waren dann 4,5 sogar. Und das ist ja dann doch das. Du startest in der Früh, bist gut drauf, bist im Flow und dann irgendwann kommt jetzt so ein Vormittagseinbruch, wenn es heiß wird. In der Abfahrt wird es natürlich nach unten hin immer heißer. Und es war unten wirklich, wirklich schwierig. Und ich habe dann noch Ärmlinge angehabt und das Unterleibchen. Und ich habe mir gedacht, jetzt 13 Kilometer flach zum Checkpoint ziehe ich mich nicht aus, weil am Checkpoint dann gibt's ein großes Service mit Trikot waschen und so weiter. Ich bin fast gestorben. Die 13 Kilometer flach bis zum Checkpoint, es hat so eine schwüle Hitze gekriegt und ich dachte, hey, die paar Minuten halte ich noch aus, aber es war wirklich schlimm. Die Müdigkeit, die Hitze, boah.
Es war bei mir genau das Gleiche, nur dass ich zusätzlich noch eine Haube aufgesetzt habe für die Abfahrt und ich habe dann stehen bleiben müssen und mir die Haube runterreißen und das mache ich dann immer so, dass ich tatsächlich stehen bleibe, weil natürlich kann ich den Helm während der Fahrt runter und die Haube runterreißen, aber bevor es mich da auf die Goschen haut, die paar Sekunden, auf die kommt es echt nicht an, aber ich habe mir auch vorgenommen, ich fahre jetzt da bis zum Checkpoint, da kann ich dann in Ruhe alles ausziehen, umziehen, Klo gehen, aber habe stehen bleiben müssen und die Haube runter, weil es ist dann einfach unten wirklich, wirklich warm gewesen.
Beim Checkpoint angekommen, lustig ist immer das ist glaube ich auch eine Regel des Rennens, du darfst die Zwischenstände nicht erfahren. Du musst selbst nachschauen. Das habe ich natürlich gemacht, weil ich ja immer irgendwie am Laufenden bin oder sein möchte und ich habe da circa gewusst, wie ich liege. Aber eigentlich können wir jetzt natürlich schon sagen, wie es am Checkpoint steht. Nämlich der Nicolas Châtelet war um 10.58 Uhr dort auf Platz 1, dann eine halbe Stunde dahinter Martin Moritz und eine ganze Stunde dahinter, also ich war circa um 12 Uhr zum Mittag da, war ich dort. Ich habe wiederum ein paar Minuten schneller wie die anderen dieses Segment mit 47 Stunden als schnellster beendet, was mir natürlich sehr taugt hat, weil ich wusste, ich bin am richtigen Weg und hole auf. Eine Stunde hinter mir Victor Bossoni und dann waren der David Chan 2,5 Stunden dahinter und der Justina 6,5 Stunden dahinter mit seiner Grenoble Kreativtour. und Flo, du warst da am nächsten Tag um 15.23 Uhr und auf Platz 23. Also du hast von der Platzierung richtig, richtig top. Und 1,5 Stunden vor Lael Wilcox zum Beispiel, das ja auch erwähnenswert ist, weil die Lael ist auch natürlich so wie immer sehr gut unterwegs gewesen.
Und hat natürlich da mit dem Gravelbike wirklich ihre Stärken ausspielen können. Eben der andere hat auch Fotos und Videos von ihr gemacht. Man hat es dann im Nachhinein gesehen, wie die da den Gravel gefahren ist. Also kein Vergleich zu meinem Herumgeeiere. Ich habe es nicht gewusst. Ich habe auch nicht nachgeschaut. Ich habe auch nicht gefragt. Also ich hätte eh keine Antwort gekriegt. Aber ich habe da an dem Checkpoint eben mich aus- und umgezogen, habe die Schuhe ausgezogen und in dieser Zeit, die ich da getrödelt habe, das muss ich wirklich so sagen, also an dem Checkpoint habe ich wirklich getrödelt, das war glaube ich der einzige, wo ich sinnlos Zeit, also es hat dort nichts zum Essen gegeben, es hat dort nichts zum Trinken gegeben, es waren dort einfach nur ein paar Bänke und ein Klo und da habe ich wirklich sinnlos Zeit verschwendet und da bin ich von 4 Leuten überholt worden. Also die sind einfach hin, Stempel, weiter und ich bin da immer noch herumgesessen. Also der Platz 23 ist da wirklich nur eine Momentaufnahme.
Und wer wen am nächsten Abschnitt überholt, besprechen wir in der nächsten Episode. Wenn wir uns aufmachen von Checkpoint 3 in Susa zum nächsten Parcours in Siena, wo wir auf den Spuren der Strade Bianchi unterwegs sein werden.